Literatur und Film leben quasi vom Abnormalen. Doch im eigenen Leben streben wir nach Perfektion und Sicherheit. Bei uns der Gast heute im ORF Radio Café ist die Schriftstellerin Eva Blum. Wir werden heute uns mit dem Magi an sich beschäftigen, aber auch eine kurze Lesung hören. Frau Blum, Sie hatten im Alter von 19 Jahren einen Unfall. Wie hat dieses Ereignis Ihre Weltsicht verändert?
Naja, es hat mein ganzes Leben verändert. Mein altes Leben war zu Ende eigentlich und es hat für mich ein ganz neues Leben begonnen. Ich habe eigentlich alles wieder lernen müssen. Ich habe keine Berufsausbildung mehr gehabt. Bin plötzlich mit Dingen konfrontiert worden, von denen ich mir nicht einmal hätte träumen lassen, dass es sie gibt. Mit Diskriminierungen und einfach auch nicht, zum Beispiel da nicht in ein Theater gehen zu können, nicht eine normale Matura machen zu können, so war das damals. Und inzwischen hat sich ja Gott sei Dank viel verändert.
Sie haben erst relativ spät zu schreiben begonnen. Was war der Auslöser dafür?
Na, der Auslöser war eigentlich das Scheitern meiner Ehe und eben massive Diskriminierungen. Und da ist dann Lyrik einfach aus mir herausgeflossen. Ich habe meine Lyrik ja nie bewusst geschrieben, sondern das war Verarbeitungsstrategie. Ich habe also als Kind getanzt und viel improvisiert. Und so ähnlich war das, es war ganz unbewusst. Und so habe ich das verarbeiten können. Und mit den Kurzgeschichten habe ich erst begonnen mit der Prosa, wie ich eine Fachschule für Altenhilfe gemacht habe und in Cooking ein Praktikum machte. Und statt eines Praktikumsberichts habe ich dann eine Kurzgeschichte geschrieben, die alte Frau Burian. Das war die erste. Das war mir leichter zu schreiben als irgendein Bericht.
Es geht heute um den Magi an und für sich. Sie haben sich lange mit diesem Thema auseinandergesetzt. Liegt natürlich nahe, zunächst einmal zu beginnen mit der Frage, was ist für Sie überhaupt ein Magi?
Also für mich, ich sage ja, mein Weltbild hat sich verändert. Für mich gibt es in dem Sinn kein Makel, sondern für mich ist das Schlimme, dass man überhaupt dieses Wort gebraucht. Ja? Und zwar auch speziell in einem Wertesystem. Ja? Was für einen ein Makel ist, ist in einer ganz anderen Kultur überhaupt kein Makel, sondern vielleicht als etwas von Gott Gegebenes. Also gerade, wenn man die Behinderung herannimmt, muss man sagen, Luther hat gesagt, also Behinderte sind Ausgeburten des Teufels. Und in einer anderen Kultur sind sie Heilige. Und für Muslime ist das etwas von Gott Gegebenes. Und wenn man dann denkt, wie manipulierbar Menschen sind, kann man sich vorstellen, welche Auswirkungen sowas hatte. Wenn man sich nicht kritisch darüber stellt, sondern dann einfach zur Norm gehören will und diese Normen der Gesellschaft einfach akzeptiert, so wie sie sind. Und Gott sei Dank haben die Behinderten das ja nicht akzeptiert. Ja, die Diskriminierungen, die es gegeben hat, sondern sich dagegen gewehrt. Und das war ein weiterer Grund, warum ich geschrieben habe. Es war dann ein sozialer Kampf, ein Kampf gegen Diskriminierung. Auch was andere Behinderte anbelangt, das war psychisch Kranke oder Obdachlose oder Arbeitslose. Es beschränkt sich ja nicht. Der Makel, Björn, ist schon etwas, ein Makel, wenn er schiefe Nasen ein bisschen hat. Ja? Oder ein bisschen sich zu dick fühlt. Ja? Und dann haben wir die Auswirkungen, dass die so viele magersüchtig sind, weil die virtuelle Welt irgendwas vorgaukelt, was es in Wirklichkeit gar nicht gibt.
Inwiefern dient so ein Wertesystem auch dazu, sich sozusagen über andere zu erheben oder die Menschheit in verschiedene Kategorien einzuteilen?
Naja, die Lust, wir sind ja bei der Lust der Makel, die Lust ist ja eigentlich, sich darüber zu stellen. Also das ist ja einfach ein Machtgewinn. Oder auf der anderen Seite voyeuristisch, ja, Leute zu betrachten, die einen Makel, vermeintlichen Makel haben und auch das eigene Selbstwertgefühl einfach aufzupäppeln. Ja. Das ist ja nichts anderes, als die Leute ein Minderwertigkeitsgefühl haben, wenn sie andere runtermachen. Ja. Im Grund geht es ja nur um Macht und Missbrauch von Macht. Ja. Sich einfach überall besser fühlen als andere. Oder beziehungsweise sich auch drüber zu erheben, auch asozial. Ich habe ja einen Roman geschrieben, aus dem halt gelesen wird über einen Drogensüchtigen, der auch im Milieu war. Und da gibt es ja diese Geheimbündlereien, wo Leute in Stein gesessen haben, drei Punkte tätowiert haben und eine Art Geheimsprache auch, jede, auch die Drogenszene hat, ja, die anderen nicht kennen. Und es ist ja was Lustvolles, sich drüber zu stellen, über andere Menschen, außerhalb der Gesellschaft, eine Narrenfreiheit zu haben.
Eine Narrenfreiheit, sagt man auch immer wieder der Kunst nach. Sie haben uns heute einen Auszug aus Ihrem Buch Der Umbau mitgebracht. Könnten Sie uns kurz beschreiben, worum es darin geht?
Das kann ich schon. Ich habe ein Jahr lang, und ich war ganz also unbedacht, ich hatte mich vorher mit Drogen nicht ausgekannt, einen Drogensüchtigen betreut und bin wirklich in alle Fettnäpfchen getreten, in die man nur treten kann, vollkommen unprofessionell. Und es hat damit geendet, dass er mir mein Auto gestohlen hat und gegen einen Baum damit gefahren ist. Und aus dieser Geschichte heraus habe ich einen Roman gemacht und auch die Kurt-Lieder, die als Szene-Lieder sind, weil er mich wirklich in Welten geführt hat, die ich überhaupt nicht gekannt habe. Und das war irgendwie auch spannend. Und davon handelt mein Roman. Ich habe dann immer wieder auch, für mich war es wichtig auch, die Dinge zu verarbeiten, auch die im Beruf erlebt hat, also über psychotische Menschen, die sozusagen keine eigene Stimme haben, die zu vertreten. Weil psychotische Menschen zum Beispiel so in ihrer Angst gefangen sind, dass sie sich nicht selbst vertreten können. Das ist der Unterschied zu körperlich behinderten Menschen, die unglaublich viel selber erreicht haben. Und das ist phänomenal, ja. In der Zeit, in der ich behindert bin, was körperlich behinderte Menschen erreicht haben.
Ich würde noch gerne ein Stück weit mit Ihnen weiter plaudern, gerade in Richtung Behindertenbewegung auch, aber vorher noch um die Lesung bitten aus dem Buch Der Umbau. Es liest Elisabeth Penzias.
Vor dem Fenster wehten die Äste, Fahnen in der kirschroten Sonne, sie fächerten den davon eilenden Tag. Das Warten zog sich in die Länge wie das Reifen der gallebäuchigen Birnen. Katrin saß auf einem der frisch gestrichenen Sessel im Garten. Sie sah in der Erinnerung Kurt vor sich, das Schmirgelpapier in der Hand. Er hatte die Kanten abgeschliffen, bis die alte Farbe wie Läuse davongesprungen war. Sorgsam hatte er den Farbtopf in der Hand gehalten und gepinselt, sodass nun die Gartenmöbel in einem neuen Glanz erstrahlten. Katrin hatte damals die Flecken mit einer Nitroverdünnung abgerieben, weiße Regentropfen wie ein Bodypainting. Nun war Kurt verschwunden und sie musste mit ihrem Studienkollegen für eine Prüfung lernen. Katrin rollte in gedanklicher Zeitlupe die Zeit zurück, die vergangen war, seit sie Kurt kennengelernt hatte, bis hin zu dem Zeitpunkt, an dem er ihr Auto gestohlen hatte und damit davongefahren war, bis hin zu seinen letzten Worten am Telefon. Ich komme gleich, hatte er gesagt. Ich muss nur noch im Schutzhaus meine Zeche bezahlen. Der Anruf war ein Blitz, der in ihr Gehirn einschlug. Ihr Wagen. Zur Straße runterlaufen, ein Blick, wie im Traum sich bewegen, die Augen reiben, noch ein Blick, ungläubiges Staunen. Kurz Stimme war eine blasse Erinnerung. Was machst du, wenn ich dir das Auto stehle? Ich zeige dich bei der Polizei an, hatte sie ihm geantwortet. Der Klang des Radios wurde vom Schrillen des Telefons unterbrochen. Wer kann das schon wieder sein, seufzte Katrin. Ungeduldig den Hörer abheben, die Verbindung zur Außenwelt, die Stimme Kurz wie aus einer Erdhöhle, mit aufgesetzter Fröhlichkeit, so unecht wie Strass. Hallo, Katrinchen. Einen Moment lang fühlte sich Katrin wie versteinert. Unfähig, auch nur ein Wort zu sagen. Kurt wuchs mit jedem Satz, den er sprach, nahm wie immer übermächtig viel Platz für sich in Anspruch, sah sich als Peter Pan, der gegen seine Feinde kämpft. Die Mafia war hinter mir her. Erich ist zurück. Sie haben ihn beschattet. Ich fuhr ihnen mit dem Wagen davon. Sie wollten mich umbringen. Ich bin angeschossen. Ich komme zu dir. Die Sätze kamen wie Hammerschläge. Katrin spürte Angst. Was wollten sie dich? Die wollten mich umbringen. Das Telefon schnappte ab, die tote Leitung beunruhigte sie. Sie wand sich am Boden entlang, ein vergrößerter Regenwurm. Verdammt, warum habe ich mich auch nur auf so etwas eingelassen? Warum? Wie war das eigentlich damals gewesen, vor 3 Monaten, als es mit Kurt begonnen hatte? Katrin hatte eine Stiege in ihrer Gartenhütte einbauen lassen. Wie ein Maulwurf hatte der Maurer lehmige Erde aus dem Hang herausgeholt. Der Erdhaufen wurde immer gewaltiger, wie der Turm zu Babel schien er in den Himmel zu wachsen. Der Garten sah bald aus wie ein Mistabladeplatz. Mit so einer Wirtschaft hatte sie nicht gerechnet. In der Zeitung blättern, auf der Suche nach einem Pfuscher. Sich mit dem Finger hilfesuchend entlangtasten, eine Zeile fixieren, wie auf der Tastatur einer Schreibmaschine. Verlässliche Handwerker für alles, Tiefstpreise, sucht Nebenbeschäftigung. Die magischen Worte Tiefstpreise und verlässlich überzeugten sie. Das war ihr Mann. Ja, sagte der am Telefon, ich schaue mir die Arbeit an. Pünktlich kam er an, groß und hager. Seine Arme waren tätowiert, über seinem Mundwinkel hing ein Schnauzbart. Er zeigte ihr seine Hand, über die ein Verband geschlungen war. Ich bin staatenlos, erzählte er, nicht einmal krankenversichert. Das Stigma der Unterdrückten, dachte sie. Er nannte ihr einen Preis, sie erteilte ihm den Auftrag. Nun, er kam nicht alleine, er brachte einen Helfer mit. Gott sieht der heruntergekommen aus, dachte Katrin. Schulterlanges Haar, kreisrunde Nickelbrille, die Hose von vorgestern, die bereits abgelegt und bei der Caritas wieder hervorgeholt worden war. Sein Gesicht war gleichzeitig jung und alt. Die Züge eines verlebten Greises mischten sich darin auf eigenartige Weise mit denen eines Kindes. Es war, als hätte er schon vor langer Zeit gelebt, so wie der liebe Augustin in der Pestgrube. Katrin konnte den Blick nicht von diesem Helfer wenden. Ein dunkler, unsichtbarer Schlag streifte sie, eine Erinnerung, die sie nicht greifen konnte. Wie ein schwarzes Tuch legte sie sich um den Kopf und blendete sie. Ich spinne schon, dachte Katrin. Der Mann vor ihr veränderte sich. Die Augen blieben gleich, doch trug er plötzlich andere Kleider. Er sah aus wie ein Chinese, der Kopf kahl geschoren, sein Blick eine magische Falle, die zu rufen schien. Auf seinem entblößten Oberkörper war ein Adler tätowiert, der sich mit breiten Flügeln über dem Boden hielt, ohne zu fliegen, gleichzeitig abwehrend und zum Angriff bereit, als stünde ihm ein übermächtiger Feind gegenüber. Katrin versuchte, das Bild abzuschütteln. Sie war da, im Hier und Jetzt und doch weit fort. Sie wollte sich unauffällig an den Haaren reißen, wie um aufzuwachen, aber ihr Arm war schwer wie Blei. Sie konnte sich nicht von der Stelle rühren. Etwas Unsichtbares hielt sie an ihrem Platz fest, eine Eisenklammer, die sich um sie wand. Im Augenwinkel sah sie den Handwerker, diesen Bosch, auf sie einreden, doch sie war unfähig zu antworten. Ob dieser Zustand Sekunden oder Minuten dauerte, vermochte sie nicht zu sagen. Doch hob sich diese Schwere plötzlich und flog weg wie eine dunkle Wolke. Schnaube der Hengste, die in den Himmel galoppierten. Ihr Gegenüber hatte wieder seine ursprüngliche Gestalt angenommen. Er erinnerte sie jetzt an einen streunenden Kater, zerbissen, zerkratzt von täglichen Kämpfen in Abfalltonnen zu Hause. Sie verbarg ihren inneren Schreck, der wie ein Laken war, dem der Geruch des Todes anhaftete. Schamhaft, mit der Tugend einer alten Frau, die vom Leben Abschied genommen hat, sah sie die beiden Männer an. Das ist Kurt, sagte der Handwerker. Die beiden stiegen in Katrins Wagen. Der Handwerker wies den Weg. Eine schmale Straße führte geradeaus vorbei an einem Friedhof. Die beiden stiegen in Katrins Wagen, der Handwerker wies den Weg. Eine schmale Straße führte geradeaus vorbei an einem Friedhof. Bei der Kreuzung abbiegen, Kurt erzählte Bosch von seiner Freundin. Unwillkürlich hinhören, weil es nicht anders geht, weil die Stimmen zu laut sind. Sie ist fort mit dem ganzen Schmuck. Spontan nahm Katrin für ihn Stellung. Das ist wirklich arg, bestiehlt den Mann und macht sich davon. Ich erwische sie schon, setzte Kurt fort, jetzt mit einem pfeifenden Beiton in seiner Stimme, wie das Signal einer Ratte. Ich bekomme sie schon. Danach versank er in beharrliches Nachdenken. Jetzt rechts und wir sind da. Bosch gab Anweisungen wie ein Polizist. Katrin bog zu dem Baumarkt ein. Ärgerlich, dachte sie. Ach was geht das mich an? Am nächsten Tag wachte Kurt mit einem brandigen Geschmack im Mund auf. Ausgetrocknet, den Gaumen an der Kehle angeklebt. Mit der rechten Hand auf die Seite tasten, dorthin, wo Gitti lag. Die weiche Decke spüren, eine unberührte Kälte weitertasten, noch taub von der Nacht. Noch fühlte er sich nicht dazu fähig, die Lider aufzuschlagen, nach ihren Haaren zu greifen. Seine Hand stieß gegen die Mauer, sich daran festkrallen, um die Einsamkeit nicht zu spüren. Die Einsamkeit, ein Nebelreiter mit dem Geruch der Fäulnis. Langsam, wie in Zeitlupe, öffnete die Erinnerung an gestern seine Lider. Sich umblicken, um sich zu bestätigen, dass er daheim war. Sein Daheim war wie ein Besuch. Zu oft war er schon umgezogen, von einer Wohnung in die nächste, zu oft im Gefängnis gelandet, um sich an eigene vier Wände zu gewöhnen. Sprunghafte Veränderungen, die keine Zeit für Vertrautheit gewähren, hatten immer wieder in sein Leben eingegriffen. Es glich einer ständigen Flucht. Sein Aufwachen war stets die Bereitschaft, aufzuspringen und davonzulaufen. Manchmal passierte es, dass er in einem fremden Bett aufwachte und eine fremde Frau neben sich fand. Die Erinnerung war ein bodenloser Schlaf. Oft wusste er weder den Namen der Frau, noch ob er mit ihr geschlafen, noch was sonst geschehen war, seit er sie getroffen hatte. Sich ruckartig anziehen, auf- und davongehen, ohne Gruß die Frau stehen lassen. Aufspringen, sich anziehen. »Nach 12 brauchst du gar nicht mehr nach Hause kommen«, hatte er gestern zu Gitti gesagt. Sich umdrehen, sie stehen lassen mit den beiden Männern. Ihr Gesicht war eingefallen, Spinatblässe, die Brille hing trunken von der Nase. Der große Dicke hielt ihre linke Brust umklammert wie einen Kegel, mit dem er alle Neune treffen wollte. Kurt blickte ihn geringschätzig an. So ein grüner Freier, der sich um die Bezahlung drücken will, genauso wie der Polizist, der ihm gestern den Weg versperrt hatte. »Du lässt mich doch einmal umsonst ficken«, er hatte ihn nur zur Seite geschoben, ohne Antwort. »Du wirst schon noch sehen«, rief ihm der Uniformierte nach. Wie Schlechtwetter konnte Kurt die Unannehmlichkeiten riechen, die auf ihn zukamen. »Lass dich von dem linken Schwein nicht reinlegen«, hatte er Gitti noch gewarnt. Irgendwann hat er langsame eingeschnitten, das ganze Rohr, 10 Tabletten. Ein Weggleiten in die Nacht. Sich auf einem Schiff befinden, das steuerlos auf den Wellen treibt, träumen von einer anderen Welt, die satt und zufrieden macht. Wie ein Säugling, der die ausgesaugte Brust der Mutter loslässt, hatte er sich gefühlt. Jetzt war der Rausch verflossen, die Kälte wieder spürbar. Die Morgenfeuchtigkeit kroch durch die Fensterspalten. Ein Griff nach der Rumflasche, die unter dem Bett versteckt war. Einen tiefen Schluck nehmen, sie zornig in eine Ecke werfen. Das verdammte Luder hatte ihm fast alles ausgetrunken, diese Gier. Sie soll sich nur nach Hause trauen, tobte Kurt. Ich werde es ihr schon zeigen.
Ich werde es ihr schon zeigen. Wir werden sie dann nicht zeigen, sondern wir werden sie weiterhin hören lassen. Eine Frage haben wir vorher noch zu klären vergessen. Welche Funktion, welche Rolle kommt denn der Gitti in dem Buch zu?
Das ist eben das Geheimnis, das ich hier nicht verraten will. Denn es gibt immer wieder Rückblendungen in die Kindheit und die Personen. Es wird immer erklärt, warum die Personen so handeln. Ja, es ist auch therapeutisch natürlich das Buch aufgearbeitet. Und alle Schicksale sind miteinander verknüpft, ohne dass die Personen das wissen. Also ich habe ein bisschen einen Kriminalroman aus dem Ganzen gemacht, etwas dazu gedichtet.
Ein sozialkritischer.
Ein sozialkritischer, therapeutischer, also reflektierter Roman, Krimi sozusagen.
Reflektiert ist ein Stichwort. Sie haben einmal in einem Interview gemeint, sie könnten keine Geschichten erfinden, sondern sie nehmen jene, die das Leben sozusagen ihnen anbietet. Inwiefern beeinflusst dann ihre Arbeit als Therapeutin ihr schriftstellerisches Dasein, abgesehen davon, dass es sozusagen die Vorlagen liefert?
Das ist, Sie sagen da ganz was Wichtiges, denn ich bin eigentlich keine Schriftstellerin, ich bin eigentlich eine Geschichtenerzählerin. Denn kein Mensch ist vergessen, dessen Geschichte man erzählt. Und es war mir eigentlich ganz wichtig, diese Menschen lebendig zu erhalten. Also es ist eben gerade im Drogenbereich bin ich ja sehr vielen jungen, schönen Menschen begegnet, die weggestorben sind, ja. Einer nach dem anderen. Also man lebt ja eigentlich ja permanent mit dem Tod, ist mit dem Tod konfrontiert und mit der Endlichkeit des Menschen. Und es war mir immer Wunsch, auch die AIDS-Kranken oder die HIV-Positiven da was zu machen, damit diese festgehalten werden. Diese Menschen festzuhalten, die Erinnerung an sie.
Also ein Stück weit der Literaturschaffende, auch als Bewahrer, fast schon Konservator derjenigen, die ihre Geschichte nicht mehr selbst erzählen können?
Ich denke mal, es war mein eigener Wunsch, den Menschen zu helfen, ja, den Menschen auch zu einem Leben zu verhelfen oder dass sie weiterleben. Ja. Das war ja wirklich oft an der Kippe, ja, bei den Menschen, die ich betreut habe. Und irgendwie muss man das ja selber verarbeiten. Es war für mich ja ein wichtiger Teil, um sozusagen mit diesen Leiden auch leben zu können, auch das zu verarbeiten und beziehungsweise auch mehr Verständnis für diese Menschen zu erreichen. Außerdem, es gibt ja nichts Spannenderes. Die Normalität ist ja langweilig. Ja. Es gibt ja nichts Spannenderes als psychotische Menschen. Und wie gesagt, das ist alles authentisch. Es ist nur zusammengemixt aus verschiedenen Schicksalen. Aber es gibt nichts, was ich erfunden habe. Weder in der Lyrik noch in meinen Geschichten und Romanen.
Als Vorbereitung auf diese Sendung haben wir natürlich auch die YouTube-Kanäle durchstöbert und dabei sind wir auf ein Zitat von Ihnen gestoßen. Frei übersetzt, die Bussi-Bussi-Gesellschaft, haben Sie gemeint, tendiert immer ein bisschen dazu, die tatsächlichen Gegebenheiten von sich wegzuschieben, fast schon zu verdrängen. Was kann man denn machen, um den Leuten die Augen für das Hier und Jetzt, für die Wirklichkeit zu öffnen?
Ja, man kann niemanden zwingen, also hinzusehen, aber ich habe mich bemüht eben über die Literatur. Ja, oder man kann über Aktionen, ja, gerade die Behinderten, das ist auch die Lust am Makel, sie zu konfrontieren. Dass es eben einen Makel gibt und keine makellose Gesellschaft.
Ist die literarische Beschäftigung mit dem Mangi, also wenn man so will, die Erschaffung vielleicht eines fiktiven Mangis, glauben Sie eher einer voyeuristischen oder einer unterhaltenden Diktion geschuldet?
Jeder, wie er kann. Wenn wer fiktiver ist, natürlich toll, wer das kann. Ich kann es eben nicht, ja. Aber ich bewundere alle Schriftsteller, die das können, ja. Aber ich weiß nicht, ob es so viele gibt, ja. Das kann man in der Fantasie gar nicht entwerfen, was das Leben alles bietet. Ja, das Leben ist das Spannende, ja. Viel spannender als alle erfundenen Sachen. Es gibt ja nichts, was Menschen nicht tun. Und so viele verschiedene Welten, in denen Menschen leben.
Doku-Soaps und Reportagen boomen ja geradezu. Ist es etwas, das Sie teilen, diese Leidenschaft für die festgehaltene Realität in Film und Fernsehen, oder ist Ihnen dieses Part relativ egal?
Nein, also gerade Dokumentationen habe ich eine Riesenleidenschaft dafür, weil sie mich ja teilhaben lässt an vielen, an denen ich nicht teilhaben kann mehr, weil ich eben körperlich eingeschränkt bin und doch meine Grenzen habe. Und es ist doch spannend, so viele Länder zu bereisen, ja? Und von so vielen Menschen zu hören, wie die leben in anderen Kulturen. Also ich bin ein heißer Verfechter der Dokumentationen.
Ihr Hobby bis zu einem gewissen Grad, oder?
Ja, ja, das kann man so sagen. Auch eines der Hobbys. Aber was für mich Hobby ist, ist eigentlich die Umsetzung meiner Gedichte in Videos. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich habe da sehr begabte Assistenten. Und momentan einen sehr begabten jungen Grafiker als Assistenten. Und das ist irrsinnig viel Arbeit. Man arbeitet einen Monat lang an so einem kleinen Video. Aber es ist unheimlich, macht unheimlich viel Spaß. Das habe ich erfunden, diese Kunstform, dieses Acting Poetries, weil ich eben Psychodramatikerin bin als therapeutische, das ist therapeutisches Rollenspiel. Und ich setze jetzt meine Gedichte in Acting Poetries um, also durch Tanz, durch Spiel und eben mit Alex dann auch in grafische Darstellungen.
Was macht für Sie da den Reiz aus, sich da in ein neues Genre sozusagen vorzuwagen?
Naja, es ist immer spannend, was Neues zu entwickeln, ob das jetzt in der Therapie ist. Ich habe eine eigene Therapie schon während meines Studiums mit einem Artisten entwickelt, also auch kreativ was zu entwickeln. Das ist einfach Spaß, es gibt Energie, Kreativität gibt Energie, das ist lebensbejahend.
Viel Energie und Zeit haben Sie in Ihre literarische Laufbahn investiert und dafür auch Preise geerntet, wenn man das so flapsig formulieren soll. Was bedeuten Auszeichnungen für Sie?
Ich sehe das immer, ich habe ja meinen ganzen, also das war ein Grund, dass ich absolut tödliche Verletzungen hatte, die überlebt habe und seitdem immer einen Sinn sehe in meinem Leben und auch das Gefühl hatte, ich habe Aufträge sozusagen von einer höheren Ebene, die erfüllen muss. Und so habe ich eben auch das Schreiben als Auftrag erlebt. Und das war immer der Gegensatz zu den Diskriminierungen, die ich erlebt habe. Ich habe ja auch geschrieben als einen Kampf gegen die Diskriminierungen und dafür habe ich eigentlich Preise bekommen. Und das war immer, Gott sei Dank, in meinem Leben der Ausgleich. Schon in der Kindheit habe ich die Förderung durch meine Tanzlehrerinnen bekommen und die Anerkennung. Und auf der anderen Seite habe ich eine Mutter gehabt, die mich immer sehr diskriminiert hat, die immer gesagt hat, ich bin furchtbar blöd, ja. Bin zwar begabt, aber sehr dumm, nicht? Und das hat ja sehr lang gedauert, um das überhaupt zu überwinden, nicht? Und das ist halt immer dann der Ausgleich. Und ich habe das immer so gesehen, das zieht sich durch mein Leben wie ein roter Faden. Aber ich tue das nicht überbewerten, die Preise.
Das heißt, das negative Erlebnis sozusagen als Ausgangspunkt für etwas späteres Kreatives, wenn man das
ja,
so.
Ich denke mir, die Wellen kommen immer so. Das wird vielleicht den anderen auch im Leben so gehen. Wenn man Schlechtes erlebt oder auch durch Menschen, braucht man einfach nur am Fluss sitzen bleiben und warten sozusagen, bis die leichten Feinde vorüberschwimmen. Denn es gleicht sich aus. Es kommt auf jeden zurück. Ja? Und auch wenn man was Schlechtes erlebt, kommt wieder was Gutes. Man soll sich da gar nicht so sein eigenes Leben verderben damit.
Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Wir nähern uns dem Ende der heutigen Sendung. Ich sage danke, dass Sie uns teilhaben lassen an Ihrer literarischen Arbeit. Als letzte Frage möchte ich noch erfahren von Ihnen, was sind denn so Ihre zukünftigen Projekte? Worauf darf man sich freuen in den nächsten Monaten und Jahren?
Ich denke, ich habe sehr viel geschrieben. Es ist für mich auch etwas, bin ja jetzt in Pension gegangen, ich habe mein berufliches Leben beendet. Und ob ich mein literarisches Leben beendet habe, weiß ich nicht. Ich bin momentan so bei einer Rückblende und warte, was Neues auf mich zukommt. Und das lasse ich erst reifen, das weiß ich noch nicht. Es beginnt ein neuer Lebensabschnitt für mich. Damit hat ja jeder zu rechnen. Es gibt ja immer wieder verschiedene Lebensabschnitte, wo man sich verabschiedet vom Alten und dann beginnt irgendwas Neues.
Ja, wenn es denn dann gereift ist, würden wir uns sehr freuen, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Für heute darf ich mich recht herzlich bedanken. Zum einen bei der Technik, bei Gerald Balli, zum anderen bei Ihnen, Frau Blum, und last but not least, bei Elise Penzias für die Lesung. Am Mikrofon verabschiedet sich heute Christoph Dirnbacher. Nähere Informationen zu dieser und anderen, auch älteren Freak-Radio-Sendungen finden Sie auf www.freak-radio.at.